Liebe Gemeinde, es gibt bestimmte Bibelverse und Bibelsprüche, die einfach nur gut tun. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Oder noch so ein Bibelvers, der immer gut tut. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind Bibelverse, die wir gerne zitieren. Wir verschenken sie gerne auf kleinen Kärtchen. Manchmal findet man sie auch an Magneten, an Kühlschränke geheftet. Solche Bibelverse, an denen sich das Herz laben kann, finden sich dann eben auch im Buch des Propheten Jesaja, wo wir ja gerade eben den Predigtext gehört haben. Und es gibt noch mehr solche Bibelverse, auch hier eine kleine Kostprobe. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Solche Verse mögen wir. Da fühlen wir uns wohl. Und doch, für ein ganzheitliches Bild gehört es eben auch dazu, dass man die Dinge benennt, bei denen wir uns vielleicht nicht ganz so wohl fühlen. Und so finden wir in dem allerselben Buch, wo wir jetzt diese ermutigenden Verse gehört haben, auch ja, geradezu Verstörendes. Der Prophet kritisiert das Volk Israel nämlich aufs Schärfste. Jesaja vergleicht dieses abtrünnige Volk mit einem Menschen, dessen gesamter Körper von Krankheit und Elend zerfressen ist. Er wirft dem Volk Israel vor, Gerechtigkeit für die Ungerechtigkeit und das Licht für Finsternis einzutauschen. Die Sünde dieses Volkes ist dann sogar so groß gewachsen, dass Gott zwei Großreiche schicken wird, die dieses Land verwüsten und ins Exil führen. Damit kündigt Jesaja eben einmal den Untergang des Nordreichs durch die Assyrer an und er sagt den Einmarsch der Babylonier ins Südreich voraus, was dann auch schließlich zur Zerstörung des Tempels führen wird. Also ganz fürchterliche Ankündigungen. Das gesamte Buch Jesaja pendelt jetzt immer zwischen diesen beiden Polen. Wir haben auf der einen Seite Gottes Gericht über das Volk, das abtrünnig geworden ist, und auf der anderen Seite die Hoffnung, die in der Verheißung gründet, dass Gott sich seines Volkes erbarmen wird und es eines Tages vollkommen wiederherstellen wird. Und in diese Spannung hinein kommt jetzt unser Bibeltext. Kurz zusammengefasst, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, und mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Liebe Gemeinde, diese Verse handeln heute von der Souveränität Gottes. Übrigens, wir haben es gerade schon besungen in Liedern, also eine hervorragende Liedwahl zu dem Thema. Wir haben die Souveränität, die Größe Gottes besungen, sehr, sehr schön und passend zu diesen Bibelversen. Souveränität heißt zweierlei. Einerseits heißt es, dass alles eintreten wird, was Gott fest bestimmt hat. Und andererseits heißt es, dass nichts geschehen wird, was Gott nicht zumindest zulässt. Nochmal, weil es ein bisschen sperrig klingt. Souveränität heißt, dass alles, was Gott fest und unerschütterlich geplant hat, so auch eintreffen wird. Und andererseits heißt es, dass Gott alles, was tatsächlich geschieht, dass er es zumindest zulässt. Es heißt jetzt nicht, dass er alles, was wir so erleben, auch eins zu eins so festsetzt oder dass er der Strippenzieher hinter allem ist, was wir so erleben. Aber er lässt die Dinge unseres Weltgeschehens zumindest zu. Liebe Gemeinde, ich kann Sie beruhigen, oder vielleicht enttäusche ich auch den einen oder die andere, aber wir werden jetzt keine philosophische Abhandlung machen, wie diese Souveränität mit unserem Erleben zusammenpasst. Und Sie können mir glauben, es gab schon etliche sehr, sehr schlaue Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und auch so einige gute Gedanken dabei entwickelt haben. Aber wir müssen noch anerkennen, letzten Endes wird diese Souveränität auch ein Geheimnis für uns bleiben. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass unser Bibeltext genau das auch sagt. Und ich stelle mir vor, wie da so wahnsinnig schlaue Menschen ihr ganzes Leben lang ihren Kopf darüber zerbrechen, wie sie jahrzehntelang tiefgründig überlegen. Und dann kommt plötzlich Oma Erna vorbei, schlägt Jesaja 55 auf, liest die Bibelstelle vor und der Käse ist gegessen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. In Gänze werden wir diese Souveränität nicht verstehen. Es wird immer ein Stück weit ein Geheimnis bleiben. Aber, und das ist auch das Schöne, durch all diesen Nebel hindurch gibt es immer so kleine Blitzlichter auch, die doch die Sache doch etwas auch erhellen. Es gibt Antworten, die zumindest einen Teil dieses Rätsels lösen. Und, was für uns besonders wichtig ist, diese Antworten spenden uns auch Hoffnung. Fangen wir mal von vorne an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie von der Souveränität Gottes hören. Ich finde aber, das kann einem auch Angst machen. Was hier mitschwingt, ist ja, dass es etwas gibt, so ein Wesen, mit unendlicher Macht ausgestattet, das, wenn es das denn will, alles vollbringen kann. Das klingt erstmal bedrohlich. Und wenn wir uns jetzt noch vor Augen führen, was dieses Wesen getan hat, und das ist jetzt keine erfundene Geschichte oder irgendein Gedanke, der etwas veranschaulichen soll, nein, sondern die Bibel spricht hier klipp und klar, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in die Geschichte des Volkes Israel eingegriffen hat und es bestraft hat, weil es abtrünnig geworden ist. Und weil es zum Schaden der Schwächsten das Recht für Unrecht eingetauscht hat. Liebe Gemeinde, ich glaube, wir haben diesen Gott oft beiseite geschoben, weil er irgendwie nicht so in unser Bild reinpasst. Ich glaube, wir haben uns lieber einen Gott nach unseren Vorstellungen konstruiert, oftmals. Wir haben lieber einen Gott, der wie ein alter Opa ist. Mit einem langen weißen Bart sitzt er im Schaukelstuhl. Zu Weihnachten und Geburtstag teilt er ein bisschen Taschengeld an uns aus. Aber ansonsten ist er eher senil. Aber wie gesagt, das ist ein Gott, den wir konstruiert haben. Denn der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart hat, ist ein souveräner Gott. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Vielleicht fragen Sie sich jetzt zu Recht, was daran jetzt tröstlich sein soll. Lassen Sie mich so sagen, Angst haben muss man von einem souveränen Gott, der ein Tyrann ist. Aber aufatmen dürfen wir bei einem souveränen Gott, der ein liebender Vater ist. Aus Angst haben wir uns einen senilen Gott konstruiert. Und Angst haben wir dann, wenn wir diesem Gott misstrauen, wenn wir uns gegen ihn auflehnen und wenn wir ihn uns zum Feind machen. Aber das Evangelium, die gute Botschaft, ist ja genau das Gegenteil. In Jesus Christus hat Gott Frieden geschaffen mit uns Menschen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Gnade in der Bibel immer das erste und das letzte Wort hat? Noch bevor im ersten Schöpfungsbericht ganz am Anfang in der Bibel der Sündenfall beschrieben wird, der dann alles ganz chaotisch und kompliziert macht, steht Gottes gnädiger Schöpfungsakt. Und danach seine Ankündigung, dass er höchstpersönlich alle Dinge, die ganze Sache, wieder in Ordnung bringen wird. Am Anfang steht die Gnade und am Ende. Oder auch beim Apostel Paulus, wenn er einen Brief beginnt, dann wünscht er der Gemeinde zuerst immer die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Dann kommen seine Ausführungen. Manchmal muss er die Gemeinde noch rügen. Aber am Ende steht dann wieder sein Segenswunsch für die Gemeinde. Der souveräne Gott der Bibel ist ein Gott, bei dem Gnade immer das erste und auch das letzte Wort hat. Und ganz in diesem Sinne heißt es dann im Psalm 103 über Gottes Charakter: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gedanken walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir brauchen keine Angst vor einem souveränen Gott zu haben, denn wir dürfen wissen, dass dieser souveräne Gott seine Macht dazu gebraucht, um Gutes zu schaffen. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt sind Sie gefragt. Horchen Sie mal in sich. Beruhigt Sie diese Botschaft, dass der souveräne Gott der Bibel ein guter Gott ist, ein liebender Vater? Oder wünschen Sie sich eigentlich insgeheim trotzdem lieber die Eigenkonstruktion eines senilen Gottes zurück? Ich meine es ernst, horchen Sie ruhig mal in sich. Sind Sie ruhig und friedlich, weil Sie wissen, dass der liebende Vater für Sie ist? Oder haben Sie noch immer Angst und sehen sich nach diesem senilen Gott zurück? Wenn letzteres der Fall ist, dann kann es sein, dass Sie, wenn Sie ehrlich sind, noch immer nicht glauben, dass dieser Gott in Wahrheit ein guter Gott ist. Kann es sein, dass Sie Gott noch immer eher für einen Tyrannen halten? Und es ist jetzt auch kein Vorwurf. Letztlich ist es einfach die alte Lüge der Schlange. Wenn Gott mit aller Deutlichkeit sagt, dass er ein liebender Vater ist, dann stellt die Schlange die listige Frage, ob Gott das denn tatsächlich auch so gesagt hat. Ein anderer Grund für Ihre Angst, wenn sie denn da ist, könnte auch sein, dass Sie mit Gott auf Kriegsfuß stehen. Aber dann darf ich Sie einladen, weil Gott Sie schon längst eingeladen hat. Lassen Sie sich mit Gott befrieden. Denn in Jesus Christus hat er schon längst Frieden geschlossen mit uns Menschen. Lassen Sie sich da befrieden. Das war jetzt dieser erste Hoffnungsschimmer, den ich ansprechen wollte. Wir brauchen keine Angst vor dem souveränen Gott zu haben, denn der souveräne Gott der Bibel ist ein guter Gott. Ein anderer Grund, oder es gibt noch einen anderen Grund, weshalb ein souveräner Gott letztlich eine tröstende Botschaft für uns ist. Ein souveräner Gott behält trotz allem augenscheinlichen Chaos stets die Kontrolle. Die Welt ist ein verrückter Ort geworden. Täglich werden wir mit neuen Schreckensnachrichten konfrontiert. Klimakrise, Inflation, Fachkräftemangel, die Unsicherheit der Zukunft unseres Rentensystems und ganz zu schweigen natürlich von diesem schrecklichen Krieg, der noch immer in der Ukraine tobt, oder jetzt auch jüngst dieses furchtbare Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ich erlebe immer mehr Menschen, die schwarz sehen, wenn sie in die Zukunft blicken. Und ich habe den Eindruck, dass sich so eine gewisse Hoffnungslosigkeit in unserem Land breit macht. Besonders erschreckend, wie ich finde, findet diese Hoffnungslosigkeit darin Ausdruck, dass man immer öfters hört, dass junge Paare sich nicht mehr trauen, Kinder zu bekommen, weil die Welt so ein dunkler und unsicherer Ort geworden ist. Was man früher mal das junge Familienglück nannte, das hört man immer öfters, wird eher zu einem Risikofaktor. Liebe Gemeinde, ich weiß, dass hier die schwere Frage anklingt, wie denn Gottes Souveränität mit all dem Leid in dieser Welt zusammenpasst. Und wir werden da auch gleich noch zumindest kurz drauf zu sprechen kommen. Aber an dieser Stelle will ich einmal festhalten, wie wohltuend es ist, zu wissen, dass es einen guten Gott gibt, der im Regimente sitzt und der letztlich alles unter Kontrolle hat. Gott hat versprochen, dass er diese Welt erhalten wird, bis er in Jesus Christus wiederkommt und schließlich allem Schrecken ein Ende bereiten wird. Der Lauf der Welt liegt in Gottes Händen und er wird diese Welt an das Ziel bringen, das er vorherbestimmt hat. Und dieses Ziel ist nichts Geringeres als die glanzvolle Beschreibung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wie sie in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Weil Gott souverän ist, und das ist die gute Botschaft für uns, weil Gott souverän ist, dürfen wir wissen, dass wir diesem Ziel entgegenlaufen. Das war der zweite Punkt. Ein souveräner Gott hat stets alles unter Kontrolle. Zu guter Letzt müssen wir jetzt aber auch noch über den Elefanten im Raum reden. Wie verhält sich jetzt Gottes Souveränität zu all dem Leid in der Welt. Theologen sprechen dabei von der sogenannten Theodizee-Frage. Und ich habe es eingangs schon gesagt, viele schlaue Menschen haben sich darüber schon den Kopf zerbrochen und sind dabei auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Und wahr ist auch, dass Menschen diese Frage immer wieder heranziehen als ein Argument gegen den Gottesglauben. Das war zum Beispiel der Schriftsteller Georg Büchner, das ungerechtfertigte Leid in der Welt als den Fels des Atheismus bezeichnet. Vorneweg muss ich gestehen, wir werden hierauf keine vollumfänglich zufriedenstellende Antwort bekommen. Auch und gerade hierin greift unser Bibelwort, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und doch gibt es zumindest diese kleinen Lichtstrahlen durch diesen Nebel hindurch, die zumindest ganz bruchstückhaft Teilantworten liefern. Und drei davon will ich gerne nennen. Erstens, die Bibel spricht deutlich davon, dass die Welt kein neutraler Ort ist. In dem Bibelvers am Anfang der Predigt war die Rede von den Mächten und Gewalten. Es gibt in dieser Welt Mächte und Gewalten, die gegen Gottes gute Ordnung rebellieren. Anschaulich wird das bei Romeo Dallaire. Er war ein Kommandeur der Blauhelmtruppen, die den größten Massenmord nach dem Zweiten Weltkrieg in Ruanda miterlebt haben. Binnen gerade einmal 100 Tagen wurden dort zwischen 800.000 und 1 Million Menschen ermordet. Und in dem Buch, in dem er die Schrecken dieses Genozids verarbeitet, beschreibt er die Szene, wo er einem der Anführer dieses Terrorregimes begegnet, mit folgendem Satz. Ich weiß, dass es einen Gott gibt, weil ich in Ruanda dem Teufel die Hand geschüttelt habe. Ich habe ihn gesehen, gerochen und berührt. Ich weiß, dass es den Teufel gibt und deshalb weiß ich, dass es einen Gott gibt. Auch die Geschwister Scholl, die mit der Gruppe Weiße Rose hier in München, also wir sind hier am Ort des Geschehens, die hier in München Widerstand geleistet haben gegen das Hitler-Regime, haben einmal auf eins ihrer Flugblätter Folgendes geschrieben. Zitat, sein Mund ist der stinkende Rachen der Hölle und seine Macht ist im Grunde verworfen. Wer aber heute noch an der realen Existenz der dämonischen Mächte zweifelt, hat den metaphysischen Hintergrund, also den Bereich der Realität, den wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können, der aber da ist. Der hat diesen metaphysischen Hintergrund dieses Krieges bei weitem nicht begriffen. Gott ist souverän. Und er ist stärker als diese Mächte und Gewalten. Aber aus irgendeinem Grund scheint es so zu sein, dass Gott diesen Mächten und Gewalten eine gewisse Freiheit einräumt. Und er hat versprochen, dass er eines Tages wiederkommen wird und diese Mächte und Gewalten auslöschen wird. Aber bis dahin werden sie noch ihr Schrecken und Unheil treiben. Zweitens, Menschen sind in Freiheit geschaffen. Hätte Gott die Menschen nicht in Freiheit geschaffen, dann wäre er kein liebender Gott. Liebe kann es nur da geben, wo man zu bestimmten Handlungen nicht gezwungen wird, sondern wo man aus freien Stücken diese tut. Und andererseits erwächst aus dieser Freiheit auch Verantwortung und diese Verantwortung kann man auch missbrauchen. So manches Leid in der Welt kommt daher, dass Menschen die Freiheit, die ihnen gegeben wurde, missbrauchen und zum Bösen verwenden. Und drittens, wenn wir diese Spannung aus der Souveränität Gottes und dem Leiden in der Welt auch nicht ganz verstehen können, so dürfen wir doch eines wissen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Es gibt Leiden in der Welt, das wir weder durch diese Mächte und Gewalten noch durch den Missbrauch der menschlichen Freiheit erklären können. Ich glaube, so ehrlich müssen wir sein. Wenn wir in diesen Tagen in die Türkei und nach Syrien schauen, es ist einfach furchtbar. Tausende Tote, unzählige Verletzte und eine unfassbar große Zahl an obdachlosen Menschen wegen eines gigantischen Erdbebens. Ich will ehrlich sein, ich kenne keine wirklich zufriedenstellende Antwort, die solch eine Tragödie mit der Souveränität Gottes in Einklang bringt. Ja, wir lesen im Römerbrief, dass die gesamte Schöpfung unter dem Fluch der Sünde leidet und darauf wartet, dass Gott diese Welt von diesem Fluch befreit. Und eines Tages wird er es auch tun, aber es bleibt diese bittere Frage, warum Gott dieses Erdbeben nicht verhindert hat, wenn er es doch kann. Liebe Gemeinde, die Frage nach dem Warum werden wir nicht beantworten können. Was uns aber die Bibel unmissverständlich klar macht, ist Folgendes. Gott ist kein Autokrat, dem das Leiden seiner Geschöpfe egal ist. Und Gott ist auch kein Feigling, der sich aus dem Schlamassel heraushält, weil es ihm zu heiß wird. Sondern in Jesus Christus ist Gott selbst in diese geschundene Welt gekommen und hat das Leid auf sich genommen, das so viele Menschen erleben. Wenn wir also je zweifeln sollten, ob dem souveränen Gott unser Leid überhaupt interessiert, dann brauchen wir nur an das Kreuz, denn hier haben wir es hängen, brauchen wir nur ans Kreuz schauen und sehen, nein, es ist ihm alles andere egal, denn er hat genau dieses Leid auf sich genommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.